Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorava am Mikrofon. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Heute am 24. Juni zum 25-jährigen Sendejubiläum von Radio Störfunk. Mal was ganz Besonderes. Eigentlich bei Freilichtradio jetzt nicht. Bekannte Gesichter, zumindest eins. Nämlich zum einen sind heute Gäste.
Jennifer Sittler.
Und zum anderen.
Birgit Busse.
Und wir werden über das Kindertheaterstück der Freilichtspiele dieses Jahr sprechen. Es gibt dann doch noch eins. Hörspiele, ganz im Allgemeinen. Da habe ich auch ein paar Klangbeispiele mit dabei. Und natürlich dann der Verweis auf das Hörspiel des Jugendensembles der Freilichtspiele dann auch noch. Aber erst hören wir mal Musik, und zwar mit Simone Kobmeier, einer Jazzsängerin, von ihrer CD My Wonderland, das Stück Something New. Tja, und nach etwas Musik zur Auflockerung, Anfang von Freilichtradio, wird es jetzt ganz verkrampft, nein, natürlich nicht, werde ich jetzt mal versuchen herauszufinden, was geht es eigentlich bei diesem Kindertheaterstück, was war eigentlich ursprünglich, ich weiß schon gar nicht mehr, was geplant gewesen ist, aber der Zinnsoldat und die Papiertänzerin hört sich schon mal sehr gegensätzlich an von den Materialien, nicht?
Richtig.
Zinn und Papier. Um was geht es in dem Stück überhaupt? Ist es ein Märchen aus was, welcher Kultur auch immer? Keine Ahnung. Oder ist es ein eigens geschriebenes Kindertheaterstück?
Nee, das ist umgeschrieben. Also es ist ursprünglich ein Märchen von Hans Christian Andersen, der Zinnsoldat und die Papiertänzerin. Und Roland Schimmelpfennig hat es zum Kinderstück umgeschrieben. Das ist relativ neu, das ist von letztem Jahr. Mhm. Er hat auch dann die Premiere inszeniert. Genau, und wir machen das jetzt hier an den Freilichtspielen. Und es ist eine märchenhafte Abenteuergeschichte auf eine Art. Und wie du schon gesagt hast, das sind gegensätzliche Materialien. Diese zwei Spielzeuge, der Zinnsoldat und die Papiertänzerin, die mögen sich sehr gerne, weil er hat nur ein Bein und sie tanzt immer auf einem Bein. Und sie werden aber aus dem Fenster geweht und sie ist natürlich leicht und fliegt nach oben und er ist bleischwer und fällt nach unten. Und dann erleben sie weg voneinander verschiedene Abenteuer und das Stück besteht aber darin, dass sie das zusammen nacherzählen, was sie alles erlebt haben und dass sie verbrannt werden sollen und dass sie nicht wissen, was sie machen sollen.
Verbrannt?
Ja.
Und eingeschmolzen?
Ganz genau, ja.
Das ist natürlich bösartig, aber die Papiertänzerin nachher benutzt, um den Zinnsoldaten einzuschmelzen oder so.
Das wäre natürlich krass, wenn es so passieren würde. Wenn, das ist der Cliffhanger.
Das wäre jetzt natürlich der Worst Case, okay. Ja.
Das machen wir nicht.
Nee. Ich vermute mal, dass, ich weiß ja noch nicht, wie so das Konzept ist, das Regiekonzept, aber vielleicht kriege ich ja noch heute was raus. Darüber ist da wahrscheinlich auch gedacht, dass die Kinder dann auch heftig mithelfen, um Schlimmes zu verhindern, oder?
Zum Beispiel. Also das ist, wir fangen ja auch erst an mit Inszenieren, so. Ein Inszenierungskonzept heißt ja nicht, dass man jede einzelne Minute schon vorplant, sondern in den Proben mit Birgit und mit Michael de Coco gucken wir dann, was so dabei rumkommt. Aber das eignet sich hervorragend, um zu sagen, oh mein Gott, was soll ich tun? Ich hänge in einer Wolke fest. Hilfe, ich komme hier nicht weiter. Genau, also diese beiden Figuren stoßen auf verschiedene Hindernisse und andere Figuren, die sie auch aber gegenseitig spielen. Also das ist ein sehr spielfreudiges Stück. Da passiert sehr viel Verwandlung auf der Bühne, weil sie es ja gemeinsam nacherzählen.
Das heißt, man muss in verschiedene Rollen dann schlüpfen.
Ja, wunderbar. Genau. Da sind ganz viele, zum Beispiel eine Wolke oder ein Kobold und so verschiedene Dinge oder eine Ratte, in die man dann schlüpfen darf. Und ich glaube, das wird von der Arbeit her sehr spannend, einfach weil man ja eben nicht nur bei der einen Person bleibt, sondern da viele Möglichkeiten hat, sich da auszuprobieren. Und ja.
Wird das mehr so der Versuch sein, sich dann an diese, was ich, die Wolke oder die Ratte kostümmäßig anzunähern? Oder ich kenne das jetzt auch von anderen Kindertheaterinszenierungen, zu den Kindern so ziemlich viel Fantasie zu lassen, dass die sich vorstellen können, so, dass, was weiß ich, ein Rattenschwanz reicht oder so. Und dann sollen sie sich den Rest vorstellen, oder?
Ja, genau. Also es würde eher in die Richtung gehen. Da konzeptmäßig für die Bühne, wir sind da noch gar nicht fertig, das passiert ja gerade alles sehr, sehr hauruckmäßig und sehr schnell. Aber ich überlege auch viel mit Papier zu arbeiten, weil es gibt ja eine Papiertänzerin in dem Stück, die erzählt auch, sie hatte einst ein großes Papierschloss mit einem kleinen Spiegel als Teich und wechselnden Schwänen und so. Und das eignet sich gut, weil das zum Beispiel Teilweg ist ein gutes Material. Das kann man sich einfach zu Massen auf die Bühne legen und damit was machen. Also, dass die Verwandlung live stattfindet, aber jetzt nicht ein Rattenkostüm oder ein Vogelkostüm, sondern daran angenähert vielleicht auch was mit Origami, dass man gefaltetes Papier auf der Bühne hat, dass es so von sehr ungegenständlich zu immer gegenständlicher wird und dann wieder zurück, sowas. Also ich würde da nicht mit tatsächlichen Requisiten oder Gegenständen arbeiten. Das fände ich nicht richtig.
Genau. Ja, ich kenne es auch, dass zum Beispiel mit Kartons dann Sachen gebaut werden, wie das Kinder selber auch machen, nicht?
Genau.
Und dann das zu dem und dem erklären. Und
genau, einfach sagen, das ist das jetzt und dann wird es gemacht. Genau.
Ja. Ja. Habe ich das jetzt richtig rausgehört? Du übernimmst nicht nur die Regie, dann auch das Bühnenbild?
Nee, aber ich denke natürlich trotzdem, also wenn man sich ein Konzept überlegt, ja, oder ne, wie würde ich es inszenieren, wie soll das aussehen, dann denkt man darüber nach und dann treffe ich mich mit der Bühnenbildnerin und die hat sich schon Gedanken gemacht und dann sprechen wir drüber, was ist so, was können wir uns beide vorstellen, was macht Sinn, ja, tauscht sich ein bisschen aus und dann trifft man eine Entscheidung.
An welchem Punkt seid ihr da momentan?
Wir sind noch total am Überlegen.
Ja. Es gab noch keinen großen Ideenaustausch.
Nee, wir treffen uns morgen.
Ah.
Ja, wir treffen uns morgen.
Eigentlich zu früh dran.
Fast zu früh dran, genau. Nee, wir hatten schon, also es gab schon ein paar Gespräche, so grundlegend, wie soll die Bühne, wie könnte die aussehen, das gab es schon, aber es gab jetzt nicht, normalerweise hat man einen Vorlauf von, ich weiß nicht, wie vielen Monaten, also eine Modellabgabe ist normalerweise sowas wie 5 Monate vor Produktionsbeginn. Ja. Dann gehen die Bühnenbilder zurück und überarbeiten den Entwurf, kommen nochmal, es gibt eine Bauprobe, so, das haben wir ja alles nicht gehabt. Es war ja einfach hauruck, ja, wir machen das jetzt und dann kommt, was man gerade machen kann, wird jetzt gemacht. Also es ist anders als sonst. Ja, sehr viel kürzere Zeiten.
Mhm. Aber auch spannend, glaube ich, dadurch. Ja. Also wir haben, dadurch, dass wir eben nicht diese lange Planungsfrist haben oder die Vorlaufzeit, haben wir jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten, spontan Dinge zu machen. Also es ist ein anderes Arbeiten und ich halte das für eine, weiß ich nicht, tolle Herausforderung einfach.
Also mehr ein entwickelndes Arbeiten, kann man das so nennen?
Ja, und das eben durch diese Nichtplanung muss man einfach mehr kreativ, okay, wie können wir es denn lösen? Also es ist mehr irgendwie lösungsorientiertes Arbeiten als lange drüber nachdenken, weil wir können nicht lange drüber nachdenken. Also generell, wie jetzt für die Freilichtspiele, sind wir halt mit allem gerade so, okay, ne, woran müssen wir uns halten, was sind die Regeln? Aber wir müssen jetzt eben spontan kreativ denken, um die ganzen Sachen, ja, jetzt an den Start zu kriegen, mal eben in 2 Monaten von einer komplett anderen Spielzeit zu der, die wir jetzt haben. Und wir bieten ja trotzdem jede Menge an, jetzt in den 6 Wochen, die wir dann spielen. Also,
genau.
Da wollen wir vielleicht noch näher ein bisschen drauf eingehen, aber jetzt habe ich wieder etwas Musik. Nochmal mit Simone Kuppmeier jetzt in das Stück Caravan. Simone Kuppmeier mit Duke Ellingtons Caravan und wir sind nach wie vor bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk und Jennifer Sittler links, für die, die Video schauen heute, und Birgit Busse rechts sitzend, ich gegenüber, also auf dem linken Bildschirm von den beiden, die man sehen kann. Alle, die nur hören Radio, haben Pech. Können das jetzt nicht so nachvollziehen, aber ich hoffe, die haben erkannt, wer was ist. Ich frage direkt mal Jennifer Sittler, da wissen wir es wieder von der Stimme, nach der Musik. Wo wird denn das Kindertheaterstück Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin aufgeführt dieses Jahr?
Dies wird aufgeführt auf unserer Parkbühne. Die gab es letzte Spielzeit schon, ich glaube davor auch, beim Theaterspaziergang. War so eine Bretterbühne aufgebaut, links neben dem Globe. Die wird es dieses Jahr auch geben, allerdings anders ausgerichtet. Also man guckt nicht aufs Globe, sondern auf den Kocher. Und genau, da findet es statt. Da findet auch das Erwachsenenstück statt, worüber Franz nächste Woche redet. Genau, also Open Air komplett, so wie alles. Und genau.
Das heißt, da ist man vom Bühnenbild her schon auch mal eingeschränkter, oder?
Ist man, auf jeden Fall, ja.
Da muss dann die Altstadt-Silhouette ein bisschen herhalten.
Genau, ja. Also wir werden das auch, also so wie es aussieht, sehr reduziert und ein bisschen abstrahierter die Räume bauen. Also wir werden dann nicht irgendwelche Kulissen bauen und die da hinstellen. Das ist irgendwie, also ein bisschen albern.
Wie lang ist denn die Dauer von dem Stück etwa?
Wahrscheinlich eine Stunde. Also ich würde nicht drüber gehen, auf jeden Fall. Das ist ziemlich gut kürz und streckbar, so wie man das braucht. Also es ist eine sehr gute Vorlage. Aha. Weil das wird auch sehr körperlich sein, wenn wir da mit dem Text mal arbeiten, weil Birgit und Michael in diese Figuren reinschlüpfen, in diese verschiedenen Charaktere und da sich auch sehr viel über Aktionen erzählen wird, also das kann man jetzt noch nicht so richtig einschätzen, ob das Stück, man könnte es wahrscheinlich auch 2 Stunden machen, aber es ist ja sinnlos. Also 45 Minuten, eine Stunde, länger nicht, ja.
Ja.
Genau.
So musst du vielleicht noch dazu sagen, da hinten ist es auch relativ schattig, weil das ja nachmittags immer aufgeführt wird.
Genau, um 3.
Das heißt, auch da besteht nicht die Gefahr, wie es früher immer an der Treppe vorm Landratsamt war, dass dann die Kinder in der Sonne sitzen.
Mit dem Sonnenstich nach Hause wanken.
So ungefähr, ja.
Schönen Bäume, ne?
Sofern sie es überhaupt mitbekommen, dann vor lauter Begeisterung. Zinnsoldat und Papiertänzerin, hast du, Birgit, eigentlich als Schauspielerin schon viel Kindertheater gespielt oder ist es eher seltener der Fall?
Tatsächlich ist eher seltener der Fall. Ich habe erst einmal wirklich Kindertheater gemacht, aber das war eine Kinderoper. Da haben wir Hänsel und Gretel gespielt und da habe ich den Hänsel gespielt und das haben wir auch mit Kindern gemacht. Und das ist natürlich irgendwie, man kriegt eine viel direktere Reaktion vom Publikum, also von den Kindern und das ist schon echt cool, wenn die anderen sagen, nein, vorsichtig und da geh nicht hin, da ist die böse Hexe. Das ist toll. Wenn die dann so dabei sind, dann weiß man auch, man hat alles richtig gemacht. Wie sagt man immer, wenn man der Bösewicht ist und am Ende ausgebuht wird beim Kindertheater, dann hat man es richtig gemacht. Es
gibt die geilsten Anekdoten einfach.
Ja, das ist ja. Von daher freue ich mich da sehr drauf. Einfach. Und wir sind jetzt ja auch sehr dicht durch diese Theaterform, eben mit dieser kleinen Bühne, direkt im Park, direkt mit dem Publikum. Obwohl wir eben mit den Abständen arbeiten, die wir jetzt anhalten müssen. Und ich glaube aber, es ist trotzdem so, dass wir schon ein gutes Theaterfeeling dahin kriegen und die Kinder dicht genug dran sind, um dabei zu sein. So.
Fällt es einem ein bisschen schwer, diese Abstände zu halten?
Wir haben ja noch nicht angefangen. Aber ich denke, das kann sein, dass einem das schwerfällt, aber wir haben da jetzt schon so viel drüber gesprochen und schon so viele Möglichkeiten auch durchgespielt. Wie kann man das dann machen, dass man darauf achtet? Also zum Beispiel haben wir immer gesagt, die Darsteller, also wir stehen jetzt einfach immer so weit auseinander, dass wenn jeder seinen Arm streckt, können wir uns gerade berühren, dann sind das so circa 1,50 und das ist okay. Und ich glaube, für unser Stück funktioniert das gut? Also so wie ich das mitbekommen habe, hast du dir da viele Gedanken schon gemacht, Jenny. Und und ich glaube, das ist alles schon durchdacht und wir geben uns Mühe und versuchen da dran zu denken.
Also rein ganz generell für Theater, ich finde es bei den meisten Stücken, auch die ich sehe, oft nicht so notwendig, dass unbedingt Körperkontakt stattfindet. Das ist im Gegenteil relativ schwierig, weil im richtigen Leben ist es so eines der intensivsten Gefühle, die man haben kann, jemanden wirklich zu umarmen. Aber Leuten auf der Bühne dabei zuzugucken, da denkt man so, ja, da passiert ja nichts. Die stehen da und das war's. Also das ist so,
ich dachte jetzt nicht nur an Umarmen bei Kindertheater, passiert ja manchmal auch fast Akrobatisches. oder gibt mal so eine Rauferei auf der Bühne oder sowas.
Das stimmt, genau. Und das ist natürlich, darum zu kommen, ich kann mir schon vorstellen, dass wir an Stellen, an Punkte kommen in der Probenarbeit, wo wir denken, fuck, so, jetzt müssen wir schon wieder diesen, das ist ja kein Kinder, das ist ja keine Kindersendung. Jetzt müssen wir schon wieder diesen Abstand einhalten und jetzt wäre es doch mal schön und jetzt können wir doch mal und so. Aber ich finde mit Einschränkungen umgehen immer eigentlich der Kreativität sehr förderlich.
Mhm. Ja,
ich empfinde das nicht als, oh Mann, ich will, dass die irgendwie pausenlos Händchen halten. Das kann ich das nicht inszenieren.
So. Aber vielleicht findet man eben genau deswegen Dinge, die man sonst nicht machen würde, weil, aha, wir müssen irgendwie erzählen, dass die jetzt nah miteinander sind, ohne dass sie körperlich nah miteinander sind. Also das ist ja eine ganz andere Ebene. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich spannend sogar. Ich meine, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, es ist eine gute Herausforderung.
Man muss dann wahrscheinlich viel mit Blicken und mit Körpergestik arbeiten.
Voll, ja. Und auch da ist es wahrscheinlich, also kann ich mir vorstellen, auch über eine Relation zu erzählen, dass wenn die beiden meistens noch weiter auseinander sind, dann auf einmal auf 1,50 aneinander rankommen. Das ist ja auch, das macht ja auch was. Man arbeitet ja auch dadurch, dass es ein Stück sich in der Zeit bewegt und man da verschiedene Bausteine hat, mit denen man arbeiten kann, ist auch das Verhältnis zwischen den Bausteinen sagt dann schon wieder was aus. Mhm. Es ist immer, hat immer mit Relationen zu tun. Sich nahe kommen wollen oder das dann auch aussprechen. So. Das ist, genau, das sind andere Formen. Ja. Aber es ist eine große Herausforderung. Das sehe ich auf jeden Fall. Ja.
Da bin ich mal gespannt, wie du das löst.
Ja, bleib spannend. Ne? Ja.
Und wie werdet ihr das erarbeiten? Zu zweit erstmal sich zusammensetzen und dann Text durchgehen? Also wie das beim Erwachsenentheater auch so üblich ist? Oder wird das dann schon auch so... Wir haben ja vorgesagt, entwickelnd.
Ich denke
auch schon also, so ein bisschen hin und her switchen dann sein.
Die erste Probe, die wir machen, eben die Konzeptionsprobe, da werden wir also mal, denke ich mal, wirst du vorstellen, Jenny, was du davor hast. Ja. Aber dann werden wir das lesen und ab da, glaube ich, werden wir einfach zusammenschauen, dass was da entsteht zwischen uns und Jenny sagt dann, was ihr gefällt und was nicht.
Mach mal nach rechts. Mach mal ein bisschen Emotion jetzt.
Ja, kannst du anders gucken. Nein, aber das, ich glaube, dann entsteht das zusammen. Und dann werden wir sicherlich auch, der Michael und ich, die Texte regelmäßig miteinander durchgehen. Aber das ist quasi dann eigentlich vor der Probe.
Ja.
Genau. Dass man zur Probe seinen Text kann.
Also es gibt ja so diesen Ausdruck, es gibt Regisseure, die sitzen sehr lang am Tisch. Das heißt, die sitzen 2 Wochen und quatschen und andere fangen sofort an, sagen so, Leute, ab auf die Bühne, jetzt wird erstmal gespielt. Und ich finde es sehr schön, eine Weile sich mit dem Text zu beschäftigen, sich auszutauschen, was sehe ich darin, was passiert meiner Rolle, ist es eine gute Formulierung, würde ich das anders sagen, um so in die Fantasie reinzukommen und dann, wenn man keinen Bock mehr hat, auf dem Stuhl zu sitzen, dann geht man auf die Bühne und fängt an zu proben, also auf die Probenbühne, genau. Und ja.
Und zu proben beginnt ihr wann?
Am 8. Juli.
Am 8. Juli.
Mittwoch, genau.
Dann habt ihr exakt einen Monat
bis
zur Premiere.
Bisschen, genau, ein bisschen mehr als 4 Wochen, ja, tatsächlich.
Die ist am 8. August, habe ich es richtig in Erinnerung, um 15 Uhr.
Richtig.
Am Globetheater. Und dann spielt ihr das wie oft, den ganzen August, oder?
Ja, 20 Vorstellungen, glaube ich, sind es.
Richtig oft. Also da sind dann die beiden hochleistungsmäßig gefragt, weil das wird natürlich... anstrengend. Die erleben krasse Sachen, die 2 kleinen Leute.
Wir müssen. Ja, aber es kann natürlich für einen auch eine schöne Herausforderung sein, wenn man dann auch in verschiedene Rollen schlüpfen muss.
Absolut, dann, ich freue mich da.
Über diese Dreiviertelstunde, eine Stunde hinweg. Ne?
Genau. Voll gut. Ja. Und es sind auch einfach schöne Charaktere, die noch dazukommen, also wo einfach viel drin ist, wo man schon beim Lesen denkt, ja mega.
Genau.
Ja, wo einfach die Bilder direkt kommen und man gar nicht irgendwie viel sich irgendwie überlegen muss, sondern das ist einfach schon so, ja.
Und das ist auch der, genau, und dieser Spielspaß und auch das Zusammenerzählen, dass dabei auch Humor entsteht, ist total wichtig. Also weil die Reise, die wir erleben, die kommen einfach vom Regen in die Traufe, die haben sau viel Pech und es ist total aufregend. Aber dadurch, dass sie es gemeinsam nacherzählen und auch das so gemeinsam verarbeiten, was ihnen da passiert ist, kommt da eine Leichtigkeit her und da ist viel Potenzial für Humor und ja, genau, wir haben da auch schon viel drüber gesprochen, über wie körperlich man da reingeht, Slapstick-Elemente, so, Birgit hat eine Tanzausbildung, da werden wir dann mal gucken.
Nicht sagen, denn lass doch ja nicht, nein.
Wenn es daher nichts wird.
Es war alles toll, was sie gemacht hat, aber das hat mit dem
Tanzen.
Genau.
Na, wunderbar.
Na, da kann man schon gespannt sein, was dabei als Endprodukt dann da sein wird. Ja. Okay, so viel zum Kindertheater hier in Freilichtradio. Wir können ja aber noch weitersprechen nach der nächsten Musik. Nochmal Simone Kuppmeier jetzt mit einem Samba-Stück.
So dance samba, ba 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 ba. So dance samba, so dance samba.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Tja, wie wir da hören, Orson Welles hat man vielleicht bei der Ansage herausgehört mit diesem berühmten Hörspiel Krieg der Welten 1938 ist das gewesen, im Oktober. Das hat die Boulevardpresse behauptet, um das Radio schlecht zu machen. Damals Panik bei einigen Menschen ausgelöst haben soll, weil sie glaubten, dass es tatsächlich so sei, weil Orson Welles sich also des Mittels bedient hat, Radioreportagen im Grunde im Stil von Radioreportagen zu sprechen. Tja, Birgit, was ich dich fragen wollte, nämlich noch, du hattest gesagt, du hattest jetzt noch nicht das Vergnügen, Hörspiele als Schauspielerin mitzugestalten, ja, mit deiner Stimme. Aber hast du schon mal sozusagen den Gedanken gehabt, das wäre was Spannendes oder mal ein Angebot bekommen, wo du gesagt hättest, wenn ich Zeit hätte, würde ich das machen?
Noch leider kein Angebot, aber also tatsächlich. Ja, finde ich das ganz spannend. Ich finde das Medium Tonstudio echt, also wahnsinnig interessant für mich als Darstellerin. Ich bin eben auch Sängerin und dann geht das so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und ich habe jetzt da Kontakt aufgenommen mal mit einem Tonstudio, um mal zu gucken, was da passiert. Und habe jetzt auch mal selber für zu Hause ein bisschen was bestellt, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert denn das, wie klingt denn das, einfach die Stimme auszuprobieren und dann einfach mal ein Demo fertig zu machen und das dann einfach zu verschicken. Also tatsächlich würde ich das super gerne machen, ja.
Es ist natürlich die Frage, warum komme ich jetzt hier in Freilichtradio auf das Hörspiel zu sprechen, was es ja mit Freilichttheater jetzt gerade nicht viel zu tun hat. Dieses Jahr ausnahmsweise, ja, wir haben es vorher ganz am Anfang erwähnt, das Jugendensemble der Freilichtspiele Schwäbisch Schall hat statt eines Theaterstücks ein Hörspiel mit der Jennifer zusammen erarbeitet. Ja. Wo es viel zu schnippeln gab.
Ultra viel.
weil die im Grunde, das ist auch für ein Hörspiel etwas ungewöhnlich, würde ich mal sagen, von zu Hause aus die Sachen gewissermaßen zugeschickt haben.
Genau.
Also man war nicht im Hörspielstudio, so wie ich das mal kennengelernt habe. Wo war das? Beim ORF in Wien. Ein ganz tolles Ding, also was man Effekte dann aus einem Raum rausholen kann, merkt man dann erst, wenn man das Ganze dann so vor Augen auch hat und simple Dinge wie leere Regale, die dafür sorgen, dass es einen relativ trockenen Klang gibt und dann zieht man einfach nur ein Rollo runter und schon hat man plötzlich einen Hall, ja, im Raum.
Ja.
Oder diese Schnecke, nicht, wo man da reingehen kann und dann ruft man von innen raus und hört sich an, als wäre man von ganz, ganz weit weg. Ja. Ist aber eigentlich quasi nur 2 Meter nebendran.
Aber der Schall muss reisen, ne? Deswegen
ja, ja, kommt es dann nicht. Wo man dann das auch mal so sieht, also oder was weiß ich, im Boden eingelassen, dann so verschiedene Formen von Stein und Kiesel und wo man so das Gehen nachahmen kann für manches Hörspiel. Und ich habe es natürlich deshalb jetzt auch ein bisschen im Thema drin, weil wir nicht nur 25 Jahre Radio Störfunk feiern, wir haben bisher kein Hörspiel gemacht. Das haben wir die Freilichtspiele gemacht dieses Jahr.
Vorreiter!
Aber das Hörspiel ist eine Kunstform, die nur durchs Radio im Grunde möglich wurde. Gab es vorher ja nicht.
Ja.
Und Hörbücher sowieso nicht, man hat da selber gelesen. Wir haben ja jetzt, da können wir jetzt auch drüber streiten, ob das jetzt 1919 oder 1920 gewesen ist, zumindest im deutschsprachigen Raum, die ersten Radiosendungen gehabt. Also 100 Jahre im Grunde jetzt Radio. Die regelmäßigen ersten waren ab 1923 in Berlin. Ich habe jetzt Dezember 1920 genommen als Aufhänger für 100 Jahre Radio, was wir auch heute noch im Verlauf des Tages ein bisschen thematisieren werden. Da wurde in Königs Wusterhausen vom Funkerberg eine Weihnachtssendung ausgestrahlt, aber Radioempfänger gab es noch keinen. Ich weiß gar nicht, wie die das dann gemacht haben, ob die da ganz wenige wahrscheinlich irgendwie so ein Gerät hatten und das, also zumindest eingekauft haben in Übersee, weil in USA gab es, glaube ich, seit 1909 schon.
Ja, das hat die am früher angefangen, ja.
Ja.
Das ist lustig, mein Großvater hat in Königs Wusterhausen als Kommentator gearbeitet, aber als eine sehr krude Version eines Kommentators, der war Amerikaner und ist 37 eingewandert, um für die Nazis zu arbeiten und wollte eigentlich unbedingt an die Front und dann haben sie ihn aber ins Radio gesetzt, weil er gut denken und sprechen konnte. Da war sein, wo ich das Wort höre, da war sein Arbeitsplatz. Königs Wusterhausen, ja, einen riesenhaften Sendemast, das wurde auch nochmal ausgebaut dann.
Hat jetzt auch, ich weiß nicht, ob das schon zur DDR nicht war, nach der DDR-Zeit, die Bezeichnung Radiostadt Königs Wusterhausen bekommen. eben weil da dieser erste Versuch gewesen ist. Das war damals angewiesen, ministeriell in der Reichspost, dass sie das da sich erproben sollten, mit diesen Sendung auszustrahlen. Ja, das war der eine Grund. Und natürlich, wie gesagt, Hörspiel, was du jetzt gemacht hast vom Hörspiel, ist, würde ich mal jetzt sagen, ein bisschen experimentell.
Ein bisschen sehr.
Ein bisschen sehr experimentell.
Es war ein einziges Experiment.
Ja gut, ja. Aber ich meine jetzt von der Ausdrucksform natürlich.
Das auch, ja.
Vom Stil her. Ja. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch an einem Text orientiert. An einem konkreten. Ich selbst habe Hörspiele eigentlich mehr in der experimentellen Form kennengelernt. Mhm. Das hatte dann mit jedes Jahr Donau Eschinger Musiktage und dem Karl Schucker Preis zu tun, der dort verliehen wird. Und ich habe jetzt auch noch ein Stück, da mein Lieblingshörspiel, cool. In das man ein bisschen reinhören kann. Und zwar Geolotica von Stefano Gianotti. Okay. 2007 hatte der dafür den Karl Schucker Preis erhalten. Hören wir mal rein.
What is this? What is this?
This is Paris in the year 50,050 before Christ.
Also in dem Fall ist es eine eher humorvolle Version von Experiment.
Ja,
sehr stark comichaft, was Stefano Gianotti da gemacht hat mit Geologica. Zum Schluss bis hin zum Urknall. Und er beschäftigt sich dann mit den Vorfahren des Menschen bis heute. Daher die Geologica, also menschliche Geologie, wenn man so will.
Ja, cool.
So eins von den Sachen, die ich mal herausgesucht habe. Es gibt natürlich auch noch ein paar, ich könnte ja noch ein paar andere, aber wir müssen jetzt hier nicht alles durchspielen. Wie bist du denn, Jennifer, du hast ja jetzt schon mehrfach mit Hörspielen zu tun gehabt. Ich glaube, das geht ziemlich weit in deine Biografie zurück, oder?
Ja, das geht ziemlich weit zurück. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. 8, 9, sowas. Mein Vater hat halt beim Funk gearbeitet und dann war ich so an der Quelle, wenn die Kinderdarsteller gesucht haben, und dann bin ich da hin und fand es immer ziemlich nice. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Gerade auch, was du vorhin erzählt hast mit diesen Feldern, wo man dann durchlaufen kann und dann klingt es wie Kies oder ne, so, da sind so improvisierte Räume, damit es nach Raum klingt, damit man sich auf ein Bett setzen kann. Und das fand ich schon als Kind irgendwie total geil. Und dann halt einfach da zu sitzen, nur mit seiner Stimme zu spielen. Das war super. Und das ging dann eine Weile. Also ich habe Voice-Overs gemacht für ein SDR und SWR und hatte ein paar Jahre eine Hauptrolle in einem Radiodrama, so in so einer Serie, Der Mikromant. Das war super. Das war richtig schön.
Ja. Und wie war das da zu produzieren? War man oft allein und die anderen wurden dann dazu gemischt oder jeder verteilt in einzelne Studios, oder war man zusammen in einem Studio, hatte dann das Pult vor sich mit dem Text, mit den Blättern, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir waren, ich weiß noch, ich habe mit zwei Jungs diese Serie gemacht, das waren Igor und Samuel, und wir waren immer zu dritt. Wir waren an einem Tisch, ich hatte so eine Tastatur vor mir, weil das Mädchen saß im Rollstuhl, die ich gespielt habe, und hatte einen Computer. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir, der Texter da, der muss da gewesen sein. Ich meine, ich war sehr schnell im Auswendiglernen, es kann sein, dass wir den auch einfach konnten. So Kinder sind ja oft sehr schnell mit so Sachen. Ja, aber normalerweise liegt da noch ein Text, also auch als ich es später gemacht habe, Text auf dem Tisch und dann halt nicht dran fassen. Und genau, ja.
Ja, manchmal sind aber auch, das habe ich mir so gedacht, so Hörbücher haben manchmal auch schon was Hörspielhaftes. Mhm. Also was ich des Öfteren schon erlebt habe, zum Beispiel Christian Brückner, der wirklich ein begnadeter Sprecher ist. Gut, das war in dem Fall jetzt mit Musik zusammen, also mit 4 Perkussionisten, aber Auszüge aus Moby Dick zum Beispiel, wo er dann so beim Sprechen, eben, wo ich mir dachte, es könnte auch jetzt ein Hörspiel sein, es fehlen nur noch die Geräusche irgendwie dazu, wo er diesen Captain Ahab dann so richtig in diesen Captain Ahab reinschlüpft und den dann verkörpert da. also wo auch so, wo ich finde, dass manchmal auch so Grenzbereiche sind.
Hörbuch, ja, voll.
Hörspiel. Der Unterschied halt, Hörspiel, da sind Geräusche, spielen eine große Rolle, es sind verschiedene Rollen, die da, und beim Hörbuch in der Regel ist es halt einer, der vorliest. Und je nachdem, wie gut, meistens Schauspielerinnen oder Schauspieler, je nachdem, wie gut die sind, kann es fast schon zu einem halben Hörspiel werden. Ne?
Ja, genau. Das stimmt.
Aber jetzt so experimentellen Bereich, außer dieses Jahr, hast du jetzt noch nicht so viel gemacht gehabt, oder?
Nee, oh Gott, da müsste ich lügen. Naja, während dem Studium, als ich in Gießen studiert habe, da haben wir viel mit Audio gearbeitet. Ja. Also alles Mögliche mit Geräuschen oder auch so Stimmverfremdungskram und so. Also, aber ich habe kein Hörspiel mehr, also ich habe nicht selber Hörspiele produziert. Mal in der Schule irgendwie, aber nee, ich lese nur gerne Bücher ein für Freunde. Das mache ich. Ich lese gerne Texte ein, ja. Voll. Ja. Ich spreche die gern, genau. Nee, das war jetzt so, aber es war ein bisschen back to the roots, dieses Hörspiel zu machen. Also es war eine schöne Erfahrung, das dann nochmal, und sich auch so auf die Stimme zu konzentrieren und mit der Stimme viel auszudrücken so, und das auch mit den Jugendlichen zu besprechen.
Mhm. Ja. Ich habe jetzt ein etwas älteres noch, das auch so diese Klanglandschaft dann entstehen lässt. Es ist, ich spiele jetzt bloß mal den Beginn daraus ein bisschen an, aus John Cages Roratorio von 1979.
Roratorio.
Roar, wie auch immer.
Ja.
Das ist über Finnegan's Wake und es klingt folgendermaßen. So klingt's bei John Cage.
Ja, sehr cageig.
Naja, nach Käfig aber jetzt nicht. tja, Hörspiel, wie gesagt, eine Kunstform, die nur im Radio vorkommt in der Regel.
Oder
außer
Kassette.
Ja. Oh, ja, Kassette, okay.
Kommt wieder gerade.
Stimmt.
Aber in der Regel, in der Regel nicht ohne Radio, die Vorstellung zumindest im Radio nicht vorstellbar. Außer man geht zu den Donaueschinger Musiktagen und hört es dann erstmals im Saal bei der Verleihung des Preises.
Okay. Ja, es gibt, und es gibt noch die Variante des Live-Hörspiels. Mhm. Das haben viele meiner Kommilitonen in Gießen gemacht. Das ist auf der Bühne und da ist eine Installation oder irgendwelche kleinen Aktionen, aber es ist eigentlich hauptsächlich ein Hörspiel. Beziehungsweise die werden halt live hergestellt, die Geräusche, das gibt es auch noch. Da hat hier auch mal, Moritz Schweiter hat hier mal einen Workshop dazu gegeben, dass man dann auf der Bühne ist, hat Mikros und irgendwelche Gegenstände und erzählt eine Geschichte und macht dazu die Geräusche live. Und die Zuschauer denken, boah, das sieht ja ganz anders aus und klingt genauso, wie es klingen soll.
Ja. So Anklänge daran gab es mal hier auch bei einer Aufführung von einem sehr seltenen Schiller-Stück im alten Globe-Theater noch. Das war Der Parasit, heißt das Stück. Mhm. Und da hatte Thomas Unruh so ein bisschen diese Rolle des Geräuschemachers und Klängemachers ein bisschen übernommen beispielsweise. Ja. Also wo es dann auch wieder so ein bisschen Grenzbereiche gibt zum Theater hin. Ne?
Genau, ja.
Gut. Wir sind bei Freilichtradio jetzt eigentlich fast schon am Ende. Fast schon. Wir müssen noch hinweisen auf, dass dieses Homo Empathicus natürlich nach wie vor online nachhörbar ist.
Genau.
Sowohl auf der Störfunk-Homepage unter Festivalradio als auch
auf der Soundcloud der Freilichtspiele.
Ja, also da kommen wir über die Homepage von den Freilichtspielen hin.
Genau, ja.
Das heißt, man kann sich dann noch etwa, wie viel haben wir, 50 Minuten waren es oder 55 Minuten fast?
Genau.
Lange hinsetzen und genüsslich zuhören, was hier Jennifer Sittler aus den jüngeren Darstellerinnen und Darstellern rauszuholen versucht hat.
Genau.
Und jetzt hat die Birgit sicherlich Anreize bekommen, sozusagen, sobald ich hier mit der Sommersaison durch bin, werde ich mich hinsetzen und Hörspiele produzieren.
Hey, sag ich ja, ne? Das Mikrofon und alles ist schon bestellt.
Wo ist vorher? Corporation.
Ja, ja.
Gut, mal sehen. Uns hält in letzten Endes von diesen Hörspielen hier beim Radio, bei den freien Radios in der Regel ab, dass wir nur das kleine Senderecht haben, offiziell. Und da kommen wir dann wieder auch in Grenzen, auch beim Urheberrecht und diesen ganzen Dingen, denen die Freilichtspiele ja auch immer ausgesetzt sind, jedes Jahr aufs Neue, wenn es um Theaterstücke geht, aber auch um Hörspiele, wenn es denn schon bereits fertiggeschriebene sind. Und in eurem Fall war das ja jetzt ein orientiert an einem, aber dann umgewandelt.
Das war das Stück. Also wir haben natürlich eine Fassung draus gemacht, aber das ist das Stück.
Ja.
Wie gesagt, ja. Das, also der Text ist von Rebecca Kricheldorf.
Ja. Gut. Ich danke erstmal fürs Kommen, dass wir ein bisschen über Kindertheater geredet haben. Vielleicht als letzte Frage noch an Birgit. Bist du in anderen Stücken dann noch zu erleben dieses Jahr beim Freilichtspiel?
Ja,
nur in einem Kindertheaterstück?
Genau.
Also wer Birgit erleben will, der muss dahin. Ne?
Richtig.
Ja, so. Egal wie alt oder wie jung.
Wir bauen Gags ein.
Für Erwachsene?
Ja. Okay. Und die Kinder so, und die Erwachsenen. Pff.
Ja, so muss das gehen.
Genau. Und die Kinder, why are we laughing?
Und freue mich dann wieder auf den nächsten Besuch vielleicht. Im August kann ich mir ja mal erzählen lassen, wie es denn so die erste Hälfte der Vorstellung war.
Mhm.
wenn die Krise einsetzt, wie lange muss ich das noch machen oder so?
Das glaube ich nicht.
Nee, das kommt dann eigentlich so nach 20 Vorstellungen, wenn man Märchen spielt, wo man 54 Mal spielt. Dann ist irgendwann so Kreuzchen in den Augen, ich kann nicht mehr.
Aber das geht, glaube ich, 20 sind gut. 20 sind Schwung, und da passiert noch was in der Entwicklung des Stücks dann auch. Es geht ja dann auch nochmal weiter, es bleibt ja dann nicht, wie es zur Premiere war. Nee, ich glaube, das ist gut. Ja, voll. Mit Schwung. Außerdem, wenn das Publikum Spaß hat, dann ist es ja eh immer auch anders. Und da mache ich mir keine Sorgen, ehrlich gesagt.
Nee. Bist du jetzt eigentlich das erste Mal bei den Freispielen oder gab es schon ein früheres Engagement?
Nein, also ich bin das erste Mal auf der Bühne bei den Freispielen. Also ich bin schon länger hier in verschiedenen Positionen, aber das erste Mal auf der Bühne.
Gut, dann sind wir da wirklich mal gespannt. Ne? Hätte ich gesagt.
Ja, vielversprechend.
Gut, also ich danke fürs Kommen.
Gerne.
Ja, danke.
Und das war es jetzt eigentlich auch schon wieder von Freilichtradio. Ich muss jetzt bloß die Zeit überbrücken, weil mir fehlen exakt 30 Sekunden für das letzte Stück.
Oh Mensch,
Stück.
Ja, Jugendliche, kommt zum Sommerworkshop.
Ah, ja. Das ist
Theater im August. Mehr Infos auf der Freilichtspiele-Homepage.
Ja.
Gut, haben wir damit jetzt auch hingewiesen, www.freilichtspiele-hall.de.
Genau, Jugend.
Gäste im Studio waren
Jennifer Sittler
und
Birgit Busse.
Und am Mikrofon beim heutigen Freilichtradio war wie sonst auch immer Ralf Snuraba. Und die nächste Nicht-Jubiläumsausgabe gibt es dann natürlich wie immer eine Woche später, am Mittwoch, dem 1. Juli. Und hier nochmal Simone Kopmeier mit einem Stück My Wonderland.